Ja, es gibt heute einen Grund zu feiern. Und das Predigtthema, das seht ihr an der Wand, Gottes gnädiger Umgang mit meiner Schuld und was das mit uns machen darf, ja, wenn Gott in unser Leben hineinkommt. Wir dürfen feiern, dass Jesus da ist. Und dazu gibt es heute auch ein paar Luftballons. Näheres gibt es gleich dazu. So, mein Sohn sagte eben, der Joystick funktioniert ganz einfach. Man drückt einfach rechts drauf und dann funktioniert es. Es funktioniert gerade nicht, Henry. Okay, der erste Pfeil ist da. Die Liebe Gottes zu uns Menschen, seinem Geschöpf, zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel. Parallel dazu gibt es eine zweite Linie, und das ist die Schuld und das Versagen der Menschen. Deshalb braucht es ja die Liebe Gottes. Verknüpft werden diese beiden Linien durch Gottes Gnade, und die Antwort darauf darf unser Glaube sein. Ich möchte dir danken, Viktor, für das Zeugnis eben. Du bist nicht ins Detail gegangen, aber man merkt, solche Erlebnisse bewegen. Und auch letzten Sonntag hat Sascha sein Zeugnis erzählt im Rahmen seines Autounfalls, wie es sich anfühlt, wenn ein nicht auslöschbarer Schaden, den man in seinem Leben nie wieder gut machen kann, wenn der vergeben wird. Von einem Psychiater stammt der Satz: Schuld ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Jeder lädt Schuld auf sich. Und auf der anderen Seite werden andere Menschen dann unschuldig. Und damit sagt diese Person genau das, was die Bibel uns lehrt, was uns aber so schwer fällt im täglichen Umgang. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 8 diesen bedeutsamen Satz: Wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Und wie soll es anders sein? Auch meine Beziehungen sind nicht konfliktfrei. Und Fragen und tragen die Kennzeichen von Schuld. Aber heute sollte keiner den Fehler machen, zu denken, dass ich von Konflikten herkommend heute die Predigt gebrauche, um versteckte Botschaften an einzelne von euch vielleicht zu senden. Die Bibel, das Wort Gottes, soll heute zu uns reden. Aber gleichzeitig hat dieses wechselseitige persönliche Erleben auch mit dieser Predigt zu tun. Deshalb möchte ich umso mehr Gottes Wort sprechen lassen. Und lass uns gemeinsam genau hinschauen, was die Bibel, das Wort Gottes, uns sagt. Und es soll heute um drei Aspekte gehen. Wie begegnet Gott mir in meiner Schuld? Wie soll ich mit der Schuld meines Nächsten umgehen? Und ein paar praktische Hilfen, wie wir damit umgehen können. John Newton hat im 18. Jahrhundert gelebt und war Kapitän eines Sklavenschiffes, und von ihm stammt das Lied Amazing Grace, eins der unter Christen meist bekannten Lieder, die es so gibt. Und er spricht von dieser unglaublichen Liebe, die er erfahren hat. Er wurde ja von einem Sklavenhändler oder Sklavenkapitän auf einem Schiff zum Freiheitskämpfer gegen Sklaverei. Und dort singt er oder schreibt er übersetzt ins Deutsche: Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettet. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Dieser Mann hat Folgendes erlebt. Also heute fliegen ein paar Ballons. Ja, ich hoffe, es bleiben noch ein paar übrig für euch. Dieser Mann hatte erlebt, wie er Schuld aus seinem Leben, unvergebbare Schuld, loslassen konnte und befreit leben konnte. Diese Geschichte ist bewegend, sie ist gewaltig und durch das Lied wird es für immer mit der Gegenwart verbunden sein, weil viele Generationen es seitdem gesungen haben. Aber das Erlebnis der Gnade ist etwas, was viele von uns in der gleichen Realität erlebt haben. In Form von Epheser 2, Vers 8. Dort steht, denn durch die Gnade seid ihr errettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Und es ist nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Und ihr Lieben, damit sind wir erstmal alle auf der gleichen Ausgangsposition vor Gott. Wie begegnet Gott mir in meiner Schuld? Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt seiner Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das generelle Vergebungsangebot an jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt und gelebt hat und leben wird. Das soll heute allerdings nicht der Schwerpunkt sein. Und wenn du zu den Personen gehörst, die sagen, diese Beziehung, diese generelle Vergebung Gottes, die habe ich noch nicht angenommen, dann lade ich dich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und wir wollen die gerne diesen Weg, diesen rettenden, diesen gnädigen Weg Gottes nahe führen. Es gibt ein spezielles Angebot für Kinder Gottes und wir haben das eben in den Liedtexten auch gesungen aus Hebräer 4, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das ist das spezielle Angebot der Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben angenommen haben. Wir können jederzeit vor den Thron Gottes treten mit unserer Schuld und Gott sagt zu, dass dieser Weg zum Thron frei ist und dass er uns seine Hilfe geben wird zur rechten Zeit. 1. Johannes, wenn wir unsere Sünden eingestehen, bekennen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das ist die konkrete Vergebung, die wir als Kinder Gottes täglich in Anspruch nehmen dürfen. Dazu gibt es in der Bibel ein schönes Bild, das ist das Bild der Fußwaschung. Heute ist das bei uns nicht mehr so üblich. Vielleicht können wir das heute mit dieser ganz besonderen Handdesinfektion vergleichen. Ständig sollen wir dafür sorgen, dass Bakterien, dass Viren nicht an uns hängen bleiben, dass wir andere nicht damit belasten und selber nicht krank werden. Vielleicht eignet sich das Beispiel heute ein bisschen besser. Nicht mehr so den Staub von den Füßen, sondern die Viren von den Händen abzuwaschen und das damit zu vergleichen. Wir brauchen nicht nur die generelle Vergebung, sondern wir brauchen die Reinigung. Und Reinigung heißt, es ist weg, es ist weggewaschen, es existiert nicht mehr, es ist nicht mehr da, es ist nicht mehr vor den Augen Gottes, er kreidet uns das nicht mehr an. Und in 1. Johannes lesen wir, dass, wenn es doch passiert, ja, wenn wir unsere Hände mal wieder schmutzig gemacht haben, dass Jesus für uns als Anwalt auftritt und sagt, ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür bezahlt, ist das Stichwort. Jesus sagt, ich habe das weggenommen. Das ist weg, das ist nicht mehr da. Er ist unser Beistand, wenn wir versagen. Er trägt unsere Sünden. Und hier verknüpft er dieses generelle Angebot mit diesem speziellen Angebot. Er ist zum Sühnopfer geworden für unsere Sünden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Wie radikal geht Jesus mit seiner Gnade oder geht Gott mit der Gnade um, die er uns zur Verfügung stellt? Und lass uns da mal ins Alte Testament schauen. Dort steht in Jesaja, doch mit deinen Sünden hast du mir Arbeit gemacht, mich ermüdet mit deinen Vergehen. Mit meinen Sünden habe ich Gott Arbeit gemacht. Doch Gott sagt, ich bin es doch, der deine Vergehen auslöscht. Um meinetwillen denke ich nicht mehr an deine Schuld. Auslöschen, wegradieren, nicht mehr da sein. Bitte nicht erschrecken. Darf ich das ab und zu machen oder geht das für den Ton? Okay. Es ist nicht mehr da. Fangt das Helium jetzt mal ein. Es ist nicht mehr da. So denkt Gott über das, über die Sünden, die wir ihm bekannt haben, die weg sind, die er wegtut. Hebräer drückt Ähnliches aus. Dort sagt er, denn alle vom Kleinsten bis zum Großen werden mich bereits kennen, weil ich ihnen ihr Unrecht vergeben und nie mehr an ihre Sünden denke. Ihr Lieben, das ist ein Zeichen von Christsein, von einem christlichen Umgang miteinander. Die Kleinen und die Großen erkennen es daran, wie wir mit der Schuld, unserer eigenen Schuld und der Schuld des Nächsten umgehen. Und Jesus sagt, nie mehr sollen wir an sie denken, wenn sie bekannt und vergeben worden ist. Das sind Kennzeichen der Gotteskindschaft. Lasst uns in Micha reinschauen. Dazu gibt es auch eine Vertonung als Lied. Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. In die Tiefen des Meeres. Die Tiefen des Meeres sind eins von den Orten, die am unerkundetsten von unseren Menschen sind. Dort kommen wir als Menschen noch nicht runter, noch nicht hin an diese Stellen. Dort sagt Gott, dort schickt er, dort versenkt er unsere Schuld, dort kommt keiner mehr hin, dort kann es keiner mehr wegholen. Bekanntlich wissen wir mehr über den Mond als über die Tiefensee oder über andere Dinge. Dort sagt Gott, dort steckt er die Schuld hin, die er vergeben hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Grundlage, wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Wie soll ich jetzt mit der Schuld meines Nächsten umgehen? In Lukas finden wir eine Stelle mit ganz großer Aussagekraft und Herausforderung. Dort steht, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Also zeig das auf, dass es Sünde ist. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Die Jünger, die Apostel, die um ihn herum standen, hatten nur eine Reaktion darauf und sagten, stärke unseren Glauben. Was zum Ausdruck bringt, wie kann das Miteinander überhaupt möglich sein? Lass uns da mal kurz innehalten, weil diese Aussage ist wirklich in sich hat. In den Versen davor, da geht es darum, dass Jesus sagt, es wird immer Verführungen geben. Doch hüten oder aufpassen oder wehe soll denen sein, die daran Schuld haben. Sünde kann immer Folgewirkungen haben. Sünde kann immer zur Folge haben, dass der Nächste verführt wird. Und deshalb geht es darum, dass wir Sünde im Umgang miteinander, dass das nichts Befremdendes ist, sondern dass das etwas Normales ist und dass wir das als etwas Gutes empfinden, uns das gegenseitig auch sagen zu dürfen, uns da unterstützen zu dürfen. Aber lasst uns mal schauen, was bedeutet hier in diesem Versen Reue? Reue zeigt sich hier, dass eine Tat, etwas, was ich getan habe, als Sünde erkannt wird. Und dass ich sie als falsch und als Sünde auch benenne. Ich, der es getan hat. Und dass ich darüber eine Trauer empfinde. Dass ich das auch als falsch empfinde. Verbunden mit dem Wunsch und der Haltung, dass ich es nicht mehr tue. Darauf komme ich später nochmal zurück. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir ablegen sollen, dass wir das alte Leben ablegen sollen, dass wir gewisse Verhaltensweisen ablegen sollen, die falsch sind, die immer in Verknüpfung mit Sünde sind. Was bedeutet Reue nicht? Reue bedeutet nicht, dass es nicht wieder vorkommt. Ich glaube, dieser Vers sagt es sehr, sehr deutlich, oder? Wir als Menschen reagieren oft mit Gedanken oder Aussagen, ja, wenn ich dir das vergebe, dann darf das aber nie wieder passieren. Manchmal erheben wir unseren Zeigefinger. Wir bezweifeln die Ernsthaftigkeit oder die Kennzeichen der Reue, wenn wirklich einer kommt und Verzeihung, um Entschuldigung bittet und in 2 Stunden passiert das wieder. Also es ist ja eine einfache Rechnung. Wenn wir 8 Stunden am Tag schlafen, haben wir noch 16 Stunden, ganz grob. Wäre das ja in den 16 Stunden, dass alle 2 Stunden jemand kommt und sagt, du, es ist mir schon wieder passiert. Es tut mir leid. Reue heißt nicht, dass es nie wieder vorkommen darf. Oder dass ich Besserung abverlange. Gelobst du Besserung? Oder dass ich sage oder denke, das ist halbherzig, das ist nicht ernst gemeint. Das ist oberflächlich oder du enttäuscht mich. Das sind rein menschliche Reaktionen, die ein gefallenes Herz nur noch mehr niederdrücken und nicht aufrichten. Was bedeutet auf der anderen Seite echte oder generell Vergebung? Und damit möchte ich die Brücke knüpfen zu dem ersten Teil, nämlich so mit dem anderen zu handeln, wie ich selber Gottes Zusagen oder Vergebung für mich in Anspruch nehme. Indem ich loslasse. Indem ich auch die Schuld in meinem Herzen, die Schuld, die an mir begangen wurde, ausradiere, lösche und gemeinsam mit Jesus an die tiefste Stelle des Meeres verbanne. Loslassen heißt, dass eine Beziehung wieder möglich ist, dass die Beziehung, wie sie vorher war, vor der Schuld, dass sie wiederhergestellt wird. Dass ich den anderen und mich selber aus der Perspektive Gottes betrachte, nämlich mit diesem einleitende Gedanke, da ist keiner ohne Sünde. Ich stehe genauso neben diesem Menschen mit meiner Schuld vor Gott, wie diese Schuld gerade zwischen uns 2 Menschen steht. Dass ich nicht aufrechne, dass ich die Heiligung des anderen im Blick habe und nicht mein Recht. Dass wir voll göttlicher Liebe überfließend sind und dass mich die Not meines Bruders, meiner Schwester fürbittend auf die Knie bringt. Wenn ich vergebe, aber nicht loslasse, wisst ihr, was dann passiert? So, irgendwie sollte das hier dran sein. Ihr wisst, was ich meine, ja? So, das Experiment hat nicht ganz geklappt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich vergebe, aber nicht in diesem Sinne loslasse, wie wir das eben in diesen Versen gelesen haben, wie Jesus vergibt, wie Gott vergibt, wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen, dann hängt die Vergebung an so einer Kette und sie kann nicht weg. Und das Problem ist, dass ich selber an dieser Kette hänge und dass ich mich selber in meinem Leben, in meiner Nachfolge behindere, wenn ich den anderen nicht freigebe, so wie Gott mich freigibt, wenn ich zu ihm komme und ihm meine Schuld bekenne. Dieser Vers drückt eigentlich aus, dass von beiden Seiten es unmöglich ist, diesem gerecht zu werden. Sowohl der, der schuldig geworden ist, wie auch der, der die Schuld vergeben soll. Es geht nur über einen Ausweg und das ist die gottgegebene Nächstenliebe. Wer von diesen beiden, der Reuige oder der Vergebende, braucht mehr Mut oder Demut? Für beide ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Außer Jesus regiert mit seiner Liebe in den Herzen der beiden Parteien, in meinem Herzen und in dem des anderen. Lasst uns mal jeder für sich in sein Herz schauen. Jesus sagt, und ich wiederhole es, ist es keiner ohne Sünde und wir brauchen beständig, täglich dieses geistige Ritual der Fußwaschung, in Anführungsstrichen der Händedesinfektion, um den Dreck der Sünde erstens mit wachen Augen zu erkennen und zweitens zu bekennen und zu bereinigen, bevor die Sünde sich in irgendeiner Art und Weise in unserem Herzen festsetzen kann. Es ist also niemand von uns ausgenommen und ich besonders nicht. Wann hast du das letzte Mal, Jesus Christus, Sünde in deinem Leben namentlich und bewusst bekannt? Kein Verzeih mir alles, was ich falsch gemacht habe, so einmal grob über den Tisch wischen, sondern verzeih mir meine Oberflächlichkeit, meine Lüge, meinen Stolz, meinen Neid, meinen Geiz, meinen Egoismus, meine Gier. Sprichst du noch dein Versagen vor Jesus aus, der dein Anwalt ist? Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person Sünde bekannt und Reue darüber gezeigt? Sei es der Ehepartner, die Eltern, die Gemeinde oder Freunde oder irgendeine vertraute Person. In vergangenen Zeiten war das mal als Beichte bekannt. Wann bist du ein zweites Mal wegen der gleichen Sache beim Nächsten gewesen? Oder vielleicht ist es dir sogar am gleichen Tag passiert. Hast du den Demut und den Mut gehabt, hinzugehen und hast du der, der um Vergebung gebeten worden ist, die volle Vergebung zugesprochen? Wir sind noch lange nicht bei 7. Und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, da sind wir weder von der einen noch von der anderen Seite hingekommen. Ich glaube, als Menschen geben wir vorher auf, sowohl die eine wie auch die andere Seite. Wie hast du beim letzten Mal reagiert, als jemand kam, um Vergebung zu bitten? War es voller Mitgefühl oder war es eher ein Gedanke des Triumphes, den ein Detektiv hat, der jemanden erwischt? War es mit einer Danksagung über die Gnade Gottes, über dein Leben und das Nächsten, dass Sünde durch Vergebung gelöscht wird? Oder hast du vielleicht wie der Pharisäer reagiert, der die Sünderin neben sich sah und sagte, danke Gott, ich bin nicht so wie der oder wie die. dass du Gedanken des Richtens im Herzen hast? Hast du mit Liebe reagiert oder mit Unverständnis? Wenn jemand das zweite Mal am Tag zu dir kommen würde mit der gleichen Sache, wie würden wir reagieren? Und wie gesagt, ich frage nicht nach dem siebten Mal. Können wir loslassen? Wenn ich unsere menschlichen Reaktionen beobachte, dann stelle ich Folgendes fest. Wir verknüpfen oft Vergebung mit Bedingungen, mit Forderungen. Wir bauen unsere Vergebung auf Erfahrungen. Welche Erlebnisse hatte ich schon mit der Person? Und auf jeden Fall sind wir selten neutral. Eigentlich immer subjektiv und vorgeprägt. Kann es sein, dass das siebenmal täglich am Ende einfach nur heißt, dass es kein Ende der Vergebungsbereitschaft geben darf? Dass ich mich immer wieder neu in der Kraft Gottes darauf einlassen soll? Dass es nie ein Jetzt reicht's gibt, weil Gott selber so nicht ist? Weil er vergibt, wenn ich zu ihm komme, auch das siebte Mal? Aber ist es das mit dem siebenmal täglich am Ende wirklich so weit hergeholt? Lass uns erneut einmal innehalten. Als junge Gläubige dachten wir, oder zumindest ich dachte so, ich weiß nicht, ob ihr auch so dachtet, dass wir alles Negative, jede schlechte Prägung und jeden Charakterzug ablegen könnten, dass wir jede Sünde aus unserem Leben ausmerzen könnten, dass wir richtig gute Christen werden könnten. Wer 20, 25 oder 30 Jahre Christ ist, weiß, dass manche Schwäche nur besiegt werden können, indem ich mit Demut erkenne, dass ich sie nicht besiegen kann. Und täglich im Glauben die gleiche Sache vor Gott bringe, in dem Wissen um seiner Liebe und Vergebung, dass am Ende eben nicht meine Werke, sondern allein Gottes Gnade zählen. Schaut mich an, schaut euch an. Der Sieg ist durch Jesus Christus errungen, über Satan und die Sünde. Was wir im Hier und im Jetzt leben, leben wir im Glauben an den Sohn Gottes. Galater 2 greift das auf, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir können eben nicht darin bestehen, dass wir das Gesetz befolgen, weil es dann Jesus Christus sein Opfer nicht gebraucht hätte. Wie gerne würde ich, ihr vielleicht auch, die Worte des reichen jungen Mannes zu unserem eigenen machen. Herr, ich habe alles gehalten von Jugend auf. Und Jesus muss uns dann erneut die Augen öffnen und uns zeigen, wie er diesem jungen Mann die Augen geöffnet hat, dass wir nach wie vor auf seine Gnade angewiesen sind. Wie sieht es mit deinen und meinen Abhängigkeiten, Süchten und Bereichen aus, wo du und ich immer wieder fallen? Bei mir gibt es zum Beispiel immer unaufgeräumte, nicht erledigte Dinge. Den sogenannten reinen Tisch, also alles erledigt, alles geklärt, den kenne ich in meinem Leben nicht. Und dadurch werde ich immer wieder schuldig an Gott, an mir selber, an meiner Ehefrau, meiner Familie, an euch als Gemeinde, beruflich, also eigentlich in jedem Lebensbereich. Abhängigkeiten, Süchte, Dinge, über die ich die Kontrolle verliere, über die wir die Kontrolle verlieren, wachsen immer über uns selber hinaus. Und wir werden schuldig, nicht nur an uns selber in Form von Zeit, Geld oder Gesundheit, sondern zuallererst ist die Schuld gegenüber Gott. Und dann noch immer ist der Nächste betroffen. Die Herausforderung ist, dass wir diese Dinge auch beim siebten Mal an einem Tag, nach 7 Wochen oder 7 Jahren, auch noch als Schuld erkennen und bekennen müssen, was die Voraussetzung für einen Sieg darüber ist. Die größte Gefahr ist, dass wir uns in diesem Prozess daran gewöhnen, dass wir sie gutreden. Reue und Vergebung sind nur im Einklang mit der Liebe Gottes möglich. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 8, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass ich immer wieder Vergebung aussprechen kann, dass ich immer wieder loslassen kann, wie symbolisch diese Ballons, diese Schuldballons, die wir zum Himmel zu Gott steigen lassen können, dass ich immer wieder neu bereit bin, in eine Beziehung zu treten zum Nächsten und zumindest ihn im Gebet zu meinem besten Freund mache. Im Vaterunser beten wir, wir haben es eben hören dürfen im Gesang, und das ist ein zweiter wichtiger Aspekt im Umgang mit Schuld und Schuldigwerden. Dort steht: und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Dann folgen nach dem Vaterunser diese Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. In Matthäus 18 widmet Jesus ein Himmelreichsgleichnis diesem Thema. Und im Vorspann stellt Petrus auch wieder die Frage: wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Also Jesus, wann ist mal Schluss? Wann darf ich die Grenze ziehen? Wann darf ich sagen, jetzt reicht's? Und er setzt schon eine hohe Zahl an und sagt, reicht 7-mal. Und die eine Übersetzung sagt als Antwort 77-mal oder 70-mal 7-mal, also 490-mal. Und er vergleicht das mit einem König, der Rechenschaft von seinen Dienern holt. Und er hat einen Diener, der ist bei ihm verschuldet. Und wenn die Zahlen richtig sind, dann ist es so, dass dieser eine Diener, den er zu sich hin zitiert, mit 200.000 Jahresgehältern bei ihm verschuldet ist. Dieser Diener fällt auf die Knie und sagt: Herr, hab Geduld, ich will ja alles bezahlen. Ich glaube, jeder, der so am Ende der Grundschulklasse angekommen ist und ein bisschen rechnen kann, hat eine Vorstellung davon, was 200.000 ist. Und dann dieser Satz dieses Dieners: Herr, hab Geduld, ich werde es abbezahlen. Also wenn dieser Mann grob 50.000 Euro Jahresgehalt hätte, müsste er pro Jahr, wenn er 50 Jahre ungefähr arbeitet, ungefähr 200 Millionen pro Jahr aufbringen. Also es ist eine Schuld, die ist nicht zu tilgen. Und Jesus vergleicht sich mit diesem König und er gibt diesem Diener frei und erlässt ihm seine Schuld. Und so ist Gott zu uns. Aber die Geschichte geht weiter. Dieser Diener geht raus, erleichtert. Der Luftballon ist gestiegen, die Schuld ist weg. Wie es so sein soll, er trifft einen anderen Diener. Und dieser Diener schuldet ihm doch glatt 4 Monatsgehälter. Also es ist eine Größe, die ist überschaubar, die ist abbezahlbar. Und auch dieser Diener formuliert die gleichen Sätze: Hab Geduld, ich will es dir zurückbezahlen. Dieser Mensch hat keine Gnade. Der König, das mit, holt diesen Knecht zurück, diesen Diener, und sagt: Du bist ein böser Mensch. Die Schuld bleibt bestehen. Und das Fazit aus diesem Gleichnis ist: So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Menschen, die dem anderen Schuld behalten, bezeichnet die Bibel hier als böse Menschen. Lasst uns loslassen. Lasst uns alles daran setzen, dass Schuld nicht zwischen uns steht. Und wir wissen als Gemeinde, wir kommen nicht schuldlos voneinander. Sobald wir gemeinsam aktiv werden, sobald wir gemeinsam Gott loben und verherrlichen wollen, wird es immer wieder Reibungspunkte geben. Und das soll uns nicht befremden. Die Bibel sagt, wir werden schuldig. Und diese Verse drücken aus, dass unser Vergebungshandeln nur einen Maßstab kennt. Jesus Christus, wie er uns unsere Schuld vergibt, ohne ein Wenn und ohne ein Aber. Und ich empfinde das als Ansporn und Frustration zugleich. Und kann es vielleicht sein, dass der Bereich der Vergebung der Bereich ist, wo wir mit am häufigsten einander schuldig werden, weil wir zwar eine Vergebung zusprechen, aber am Ende so eine Kette dranhängen mit irgendetwas, was wir noch erwarten, was wir noch wollen, was wir noch voraussetzen und am Ende dadurch doch nicht loslassen können, dass unser Herz noch gebunden ist an so eine Kette von Bedingungen und Überzeugungen, die am Ende mehr uns binden und anketten als den anderen. Aber dieses Unmögliche ist für Gott möglich, weil er die Grundlage dafür geschaffen hat. Und so möchte ich zu den praktischen Hilfen kommen. Jesus ist in einer Situation, wo er bei einem Pharisäer zu Gast ist und eine Hure, also vielleicht könnte man in Klammern sagen, viel schlimmere Sünden gibt es vielleicht nicht. Also ein Mensch, der sein Leben eigentlich verwirkt hat. Und der Pharisäer brüskiert sich und sagt, was macht die Frau da? Sie kommt zu Jesus. Sie weint, sie wäscht seine Füße. Und Jesus kommt am Ende zu diesem Satz: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wer wenig vergeben ist, der liebt wenig. Jetzt misst Jesus nicht Sünde in einem unterschiedlichen Maß, sondern Sünde ist Sünde. Wir Menschen neigen dazu, unterschiedliche Kategorien zu schaffen. Und vielleicht ist es genauso mit unserer Erlösung. Und kann es vielleicht sein, dass uns manchmal die Dimension der Größe der Erlösung durch Jesus Christus nicht mehr so bewusst ist? Wenn wir diese Geschichte von dem John Newton lesen, ja, der kam aus dem dreckigsten Loch der Sünde und hat eine radikale Wiedergeburt erlebt. Naja, dem wurde viel vergeben. Aber ihr Lieben, uns ist genauso viel vergeben worden. Dieses Gleichnis, was ich eben aus Matthäus 18 eingebracht habe, was Jesus selber erzählt, macht es deutlich. 200.000 Jahresgehälter kann keiner von uns aufbringen. Es geht nicht, egal wie wir es drehen und wenden, es geht nicht. Aber wir verlieren manchmal diesen Blick dafür und machen die Erlösung klein. Aber was am Ende passiert, ist, dass unsere Liebe klein wird. Unser Dank an Jesus Christus. Und die Reaktion auf diese Erlösung, die ist immer Gottes Liebe. Und als zweiter Schritt die Liebe zum Nächsten. Und beides finden wir in dem höchsten Gebot, was Jesus uns weitergibt. Wenn mir meine Sünden im Vergleich zum Nächsten immer kleiner und nicht so schlimm vorkommen, dann brauche ich persönlich einen Perspektivwechsel, einen Blickwechsel, einen Sichtwechsel. Ich sollte anfangen, durch die Augen Gottes auf mein Leben zu schauen. Es gibt eine weitere Begebenheit. Wieder kommen die Gelehrten, die Pharisäer und bringen Jesus eine Ehebrecherin. Jemand, der auf frischer Tat ertappt worden ist. Und die fragen Jesus, was machst du jetzt? Eigentlich wollten sie Jesus dadurch eine Falle stellen, aber Jesus antwortet, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also wer meint, dass er vor mir, vor Jesus Christus, vor Gott besser dran steht, der soll vortreten und soll das Strafmaß fordern. Und die Leute verschwinden alle. Und Jesus sagt zu dieser Frau, geh und sündige nicht mehr. Und das sollte immer gelten und Ziel sein. Immer dann, wenn wir Sünde erkennen, sollen wir sie bekennen. Und unser Ziel sollte sein, dass es nicht wieder passiert. Unser Ziel sollte sein, dass wir auf Distanz zu dieser Sünde gehen. Jakobus 5. Nee, das ist Epheser. So. Epheser 4 redet über dieses Ablegen, über den neuen Menschen anziehen. Und dass wir nicht mehr so sein sollen wie so in altem Leben, sondern dass wir es neu füllen sollen. Und hier werden zwei Beispiele genommen. Hier wird einmal das Beispiel des Stehlens nehmen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und da kommt kein Punkt, so dann bist du schon fertig, hör auf einfach zu stehlen, sondern das muss neu gefüllt werden. Ja? Und die Hilfe ist, füll es genau mit dem Positiven gegenüber. Arbeite hart, verdiene deinen Lebensunterhalt und gib denen, die notleidend sind. Vorher sind vielleicht hässliche Worte, wie die Bibel es hier sagt, über unsere Lippen gekommen. Und jetzt sollen wir bestrebt sein, nicht einfach nur zu schweigen, sondern dass wir überlegen, wie wir den anderen genau mit dem Guten, mit dem gegensätzlichen Guten weiterhelfen können, ein gutes Wort, was wohltut. Und auch dieser Abschnitt hilft uns insofern weiter, dass gesagt wird, so haben wir früher gelebt. Oder zu ihnen haben wir früher gehört. Lest die Verse davor, was das war. Und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Also wir haben uns einfach treiben lassen. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. So war das Leben ohne Gott. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Kleiner Sprung in den Versen. Dort sagt Jesus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Gott hat uns in Jesus Christus Vergebung gebracht, die wir miteinander eins zu eins als gutes Werk am nächsten leben können. Gottes Vergebung ist Grundlage, aber auch Maßstab für unseren Umgang miteinander. Aber ist auch all das, was wir brauchen. Die Vergebung Gottes reicht aus, damit wir im Miteinander genauso leben können. Und unser Vater im Himmel brachte durch Jesus Christus seine Liebe zu uns, damit wir fähig sind zu lieben. Und auch das ist etwas, was wir nicht aus uns selber heraus tun müssen. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe und davon ist so viel da. Die dürfen wir zulassen in unserem Leben. Und wenn wir das zulassen in unserem Leben und erkennen, wie Gott ist, dann können wir diese Liebe auch teilen und dem Nächsten auch entsprechend gegenübertreten. Gottes Vergebung macht es möglich, dass wir vergeben können. Ich möchte schließen mit dem Vater unser. Ich wünsche mir einfach, wenn wir dieses Gebet beten, wann und wo immer es auch geschieht, dass wir eine neue Perspektive zu diesem Absatz bekommen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, wie Gott das am Ende bewerten wird, wenn wir festhalten, wenn wir nicht loslassen, wie die Bewertung bei ihm in Ewigkeit sein wird. Wir werden gemeinsam im Himmel sein, aber der Lohn wird anscheinend unterschiedlich ausfallen. Aber wir wollen alle die Fülle des Lohnes, den ganzen Lohn. Davon bin ich überzeugt, dafür leben wir, dafür stehen wir ein als Gemeinde, dafür sind wir mit Jesus unterwegs. Und diese Ausgewogenheit, die soll und die darf unser Leben auch hier miteinander, insbesondere hier in der Gemeinde Detmold Nord, in unseren Familien sein. Wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er unsere Schuld vergibt, so wie er es uns zugesagt hat, wie der erste Teil der Predigt gefüllt war. Und wir wollen mit dem gleichen Maß füreinander da sein und uns gegenseitig die Hand der Vergebung, der Befreiung, des Loslassens reichen. Lasst uns am Ende aufstehen. Ich würde das vorbeten und ihr dürft das gerne, wenn ihr das wollt, nachbeten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du ganz symbolisch Schuld loslassen möchtest, darf ich dich einladen. Hier liegt eine Schere, du darfst den Luftballon mitnehmen, darfst ihn draußen loslassen. Über alle Luftballons, die hängen bleiben, dürfen sich die Kinder freuen. Die dürft ihr nachher mitnehmen. Gottes Segen euch.